hier zu stehen, weil es nicht so ganz selbstverständlich ist, dass Gemeinden ihre Prediger einfach einmal wechseln. Vor 37 Jahren, habe ich gerade so mich erinnert, da hatte ich so eine Phase, da habe ich einfach mal versucht, alle möglichen christlichen Gemeinschaften, Kirchen, Denominationen, Gruppen und so weiter zu besuchen. Und das war für mich eine sehr, sehr, sehr schöne Sache, bei allen Unterschieden und auch zu sehen, dass es möglich ist, miteinander etwas zu feiern, etwas zu leben. Auch wenn es Unterschiede gibt und unterschiedliche Betrachtungsweisen, aber ich glaube, das ist etwas, was wir uns ganz groß in unser Herz schreiben sollten, dass wir als Glaubende, als Kirchen, als Gruppen so vielfältig sind und sein sollten, wie es die Bibel auch ist. Schabbat und Hoffnung ist das Thema dieses Sonntags in der Allianzwoche. Und ich habe mir als erstes gedacht, oh, Schabbat und Hoffnung. Und mir ist ein Satz eingefallen, den man in verschiedenen Formulierungen immer wieder hören kann, nämlich den Satz, wenn alle mal wirklich den Schabbat halten würden, dann kommt der Messias. Das ist ein Satz, der ganz tief aus der jüdischen Frömmigkeit kommt, der aber auch unter Christen zu finden ist. Und diesen Satz kann man in verschiedenen Fassungen hören. Manchmal wird er dann aufgeladen mit dem, was man jeweils für richtig hält, wo es dann heißt, wenn alle den Schabbat und alle Gebote halten würden, und dann kommt eine Auflistung von Geboten. Andere sagen, nein, wer den Schabbat hält und einfach nur Ruhe gibt, erfüllt schon alle Gebote. Dann kommt der Messias. Als ich dann aber den Bibelabschnitt angeschaut habe, der für diesen Sonntag vorgesehen ist, da habe ich nochmal gedacht, oh, Schabbat und Hoffnung. Aber hören wir diesen Abschnitt aus dem Hebräerbrief zuerst. Ich lese vor. Die endgültige Schabbatruhe steht also für das Volk Gottes noch aus. Denn wer zu dem Ruheplatz Gottes gekommen ist, ruht sich aus von seinen Werken, so wie Gott selbst es von seinen Werken getan hat. Wir wollen uns also anstrengen, zu jenem Ruheplatz zu kommen. Denn niemand soll, wie in dem Beispiel von damals, zu Fall kommen, weil er ungehorsam war. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch und durch. Es durchdringt Seele und Geist, Mark und Bein. Es urteilt über die Gedanken und die Einstellung des Herzens. Wenn wir das hören, wenn Sie, wenn ihr das gehört habt, was sticht da hervor? Was bleibt an Stichworten von diesem Abschnitt? Für mich ist es ein Satz, und vielleicht für Sie auch, dieser Satz, das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ich kenne das. Und es ist eine Erfahrung, die wir machen und die wir auch selbst für wertvoll halten. Aber was hat das mit Hoffnung zu tun? Und was hat das mit Schabbat zu tun? Und deshalb habe ich diesen Text immer und immer wieder angeschaut und mir gedacht, wo ist der Verbindungspunkt? Und dann ist mir aber irgendwann aufgefallen, dass ich mir gedacht habe, Moment, ist es nicht so, dass wir oft das Wort Gottes wie ein Schwert auffassen und sagen, es ist ein zweischneidiges Schwert. Und dann habe ich mir den Abschnitt noch einmal genauer angeschaut und festgestellt, aber es heißt da gar nicht, dass es ein zweischneidiges Schwert ist, sondern da steht, es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das ist etwas anderes. Wenn ich sage, das und das ist schärfer oder es ist besser oder es ist anders als das andere, womit ich es vergleiche, dann sage ich doch eigentlich, dass es das gerade nicht ist. Aber es geht tatsächlich um Kraft und um Stärke und da habe ich mich gefragt, was ist denn das Genaueste, was wir so haben, wenn wir Dinge durchdringen, anschauen, erkennen wollen? Und da ist mir eingefallen, zwei Dinge. Das Elektronenmikroskop, bei dem wir mithilfe der Technik inzwischen bis auf die Größe von Atomen uns Dinge anschauen können. Und es ist das Computertomogramm, was wir gerade jetzt in einer Zeit, wo es um Gesundheit geht und um Überleben geht für viele, doch als sehr hilfreich empfinden, sich einmal ganz genau anschauen zu können, was in einem Menschen ist. Aber, und ich glaube, mit diesem Bild ist das gesagt, was auch dieser Abschnitt eigentlich sagt. Man schaut sich etwas an, ohne es zu zerteilen. Wir denken oft so gerne in zweischneidigen Schwertern und machen Dinge, schneiden sie auseinander, um sie anzuschauen. Meistens sind sie danach kaputt. Aber hier heißt es, das Wort Gottes ist lebendig. Und das, was man damit anschaut, sollte danach auch noch lebendig sein. Und wirksam. Und es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert, also als alles das, was wir für mächtig und gewaltig und wirksam halten. Das Wort Gottes dringt durch und durch. Es durchdringt Seele und Geist, Mark und Bein. Ich habe meine Gedanken wandern lassen und habe mir gedacht, dass es doch so ist, wie wir oft die Bibel behandeln. Ich weiß nicht, ob Sie sich schon einmal Gedanken gemacht haben über diese Worte, die wir sagen, wenn wir sagen, Bibel aufschlagen. Wir schlagen sie auf. Wir haben Nummern drin. Wir suchen gezielte Stellen. Und es gab einen Moment, in dem habe ich mir gedacht, was ist das eigentlich für ein Gedanke, aufschlagen? Ist das nicht eigentlich etwas brutal? Was mache ich mit einer Sache, wenn ich sie aufschlage? Und irgendwann habe ich mir auch gedacht, und was haben eigentlich diese ganzen Zahlen und Ziffern in der Bibel verloren? Und das ist ein Gedanke, den ich euch mitgeben möchte, nämlich zu sagen, was tun wir mit der Bibel, wenn wir sie aufschlagen? Diese Zahlen, die Kapitelzahlen, sind erst im 13. Jahrhundert in die Bibel eingefügt worden. Die Verszahlen sogar erst im 16. Jahrhundert. Und heute neigen wir aber dazu, Dinge aufzuschlagen, so als würden wir, wenn wir einen Film anschauen, und da nehme ich gerne das Beispiel Casablanca, wenn wir einen Film anschauen und sagen würden, bei Minute 92 und 15 Sekunden spricht Humphrey Bogart den entscheidenden Satz, schau mir in die Augen, Kleines, oder so ähnlich. Wenn wir das tun, dann verlieren wir die Verbindung zu dem, was wir da anschauen. Und dann, probieren Sie es aus, wenn Sie das tun, merken Sie, wie blöd der Satz eigentlich ist. Er ist komisch. Weil das Ganze vorher, das Leben, was stattgefunden hat, die Auf- und Abs, die da passiert sind, nicht mit drin sind. Und ich habe deshalb einmal das hier mitgebracht, einfach nur so als Anschauung. Das Wort Gottes ist zu uns gekommen als ein Zusammenhang von Worten. Und am Anfang ist es geschrieben worden auf solches Material, das man nicht aufschlagen kann. So eine Schriftrolle, die muss man immer wieder neu aufrollen, die kann man nicht schnell aufschlagen. Wenn ich jetzt hier, sie ist nicht beschrieben, aber wenn ich jetzt hier etwas suche, dann muss ich mich schon ein bisschen auf den Weg machen. Muss einen Zusammenhang sehen. Ich sehe möglicherweise das, was da geschrieben steht und merke, ah, das ist ungefähr nach der Stelle, die ich suche. Dann muss ich weiterrollen. Und in diesem Moment beschäftige ich mich damit. In diesem Moment nehme ich auch viel mehr wahr und ich habe Leben und Geschichte vor mir wie auf einer Filmrolle. Und wer jetzt bei Filmrolle dran denkt, dass manche Leute der Meinung sind, dass man am Ende seines Lebens sein Leben noch einmal wie einen Film vor sich ablaufen sieht, dann ist das vielleicht auch gerade richtig, nämlich zu sagen, wir haben etwas Größeres, dem wir uns aussetzen, statt es einfach nur aufzuschlagen. Aber was hat das mit Hoffnung zu tun? Hoffnung ist doch eigentlich etwas, was unverfügbar ist. Ich hoffe auf etwas, was unverfügbar ist, etwas, was ich mir nicht verfügbar machen kann. Denn wenn ich es mir verfügbar machen könnte oder wüsste, ich kann es, dann müsste ich nicht darauf hoffen. Dann könnte ich sagen, ich nehme mir es. Oder es wird sowieso kommen. Und deswegen glaube ich, dass diese Unverfügbarkeit bei der Hoffnung ein ganz wichtiger Punkt ist. Und das führt mich zu dem Abschnitt in dem Hebräerbrief zurück. Der Hebräerbrief an den Stellen vor dem Abschnitt für heute und am Anfang unseres Abschnitts spricht davon, wo ist der Ruheplatz für das Volk Gottes? Und er spricht davon, dass wir schon einmal einen solchen Ruheplatz nicht direkt erreicht haben. Nämlich in der Geschichte von den Israeliten, die nach der Flucht aus Ägypten, nachdem sie frei gemacht worden sind, 40 Jahre durch die Wüste ziehen mussten. Bevor sie dann in das gelobte Land gehen konnten. Und er sagt am Anfang dieses Abschnitts, wir und alle haben noch eine Hoffnung auf diesen Ruheplatz bei Gott. Und Ruhe heißt jetzt zunächst einmal einfach nichts tun, über nichts verfügen, nichts machen, keine Fuge schließen, keinen Plan machen, was man tut, sondern einfach mal Ruhe. Gott hat am siebten Tag geruht. Und das wird uns vorgestellt als das, was gut ist, was dazugehört. Ich habe mir in der Vorbereitung zu dieser Predigt heute gedacht, was ist denn das? Wenn Gott ruht, dann tut er nichts. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn an diesem Tag, wo Gott nichts tut, auch alle Menschen nichts tun, damit nicht so viel passiert, wo er doch wieder eingreifen muss. Ich glaube, dass wir noch gar nicht ausgelotet haben, was das heißt, einmal zu ruhen. Und zwar niemand. Denn Ruhe heißt auch, ich muss nichts tun. Ich kann einfach nur sein. Und das ist Unverfügbarkeit. Die Israeliten sind auch deshalb durch die Wüste gezogen, weil sie sich an einer Stelle Gott verfügbar gemacht haben, indem sie das goldene Kalb gegossen haben. Das war der Versuch, sich Gott verfügbar zu machen. Und wir alle stehen immer wieder in der Versuchung, uns Gott verfügbar machen zu wollen, uns das Leben verfügbar machen zu wollen. Aber wenn Hoffnung das ist, was unverfügbar ist, dann sind wir doch da, wo wir selbst uns dieser Unverfügbarkeit stellen und auch einmal etwas nicht machen, da, wo wir sein sollen. Nämlich zu sein, zu warten darauf, was Gott tut. Und ich glaube, das ist, und das hat schon auch mit dem zu tun, schlagen wir die Bibel auf, machen wir sie uns verfügbar oder setzen wir uns ihr aus, rollen wir sie immer auf, immer wieder auf, lassen wir uns beeinflussen von dem, was da geschrieben steht, was uns manchmal gefällt, manchmal aber auch nicht gefällt. Und ich glaube, die Hoffnung und der Schabbat gehören an dieser Stelle zusammen mit dem, wie wir mit der Bibel umgehen. Nämlich nicht uns alles verfügbar zu machen, sondern uns auszusetzen, dem, was unverfügbar ist, nämlich unserem Gott, der uns gemacht hat als seine Ebenbilder. Und es gibt einen Satz, den ich dann gelesen habe, da heißt es, die Ruhe, Erich Fromm hat diesen Satz gesprochen, 1980, die Ruhe, das ist der Zustand, der keinen anderen Zweck hat, als menschlich zu sein. Ruhe ist der Zustand, der keinen anderen Zweck hat, als menschlich zu sein. Und wenn wir menschlich sind, dann sind wir das, wozu Gott uns gemacht hat. Er hat uns als Menschen gemacht, um sein Ebenbild zu sein. Er lädt uns ein, bei ihm zu ruhen. In dem Lied vorhin haben wir gesungen, dass wir uns zu seinem Herz flüchten und dahin, wo er ist. Wenn Gott ruht und unverfügbar ist, dann ist es für uns auch gut, diese Unverfügbarkeit in unser Leben mit reinzunehmen. Dinge offen zu lassen, Dinge nicht entscheiden zu müssen. Und das findet nicht nur alle 7 Tage statt. Das findet nicht nur in besonderen Verrichtungen statt. Das findet jeden Tag statt, wenn wir uns, und manchmal denke ich mir, vielleicht sollten wir das nicht nur alle 7 Tage tun, sondern alle 7 Minuten. Nämlich uns alle 7 Minuten eine Minute frei nehmen und einfach mal nichts tun. Wir tun das aber auch, wenn wir beten zwischendrin während der Arbeit oder wenn wir einen Gedanken woanders hinwandern lassen. Wir tun das, wenn wir im Alltag, was ich gerne mache, uns einfach einmal kurz in eine Kirche setzen. Ich persönlich tue das gerne, weil ich dann draußen bin aus dem Verfügbaren, draußen aus dem Zeitplan und mich einfach nur reinsetze. Ganz ehrlich gesagt, ich weiß manchmal auch gar nicht, was ich da drin soll. Ich bete nicht mal gezielt. Das tue ich oft auch. Aber ich gehe da rein und sage, okay, ich nehme mir jetzt die Ruhe. Mal sehen, was kommt. Der Hebräerbrief sagt, Gottes Wort durchdringt uns. Und in der Luther-Übersetzung, die Sie vielleicht gelesen haben, da steht, Gottes Wort scheidet. Ich habe mir dann gedacht, ist es wirklich das, wenn ich jetzt schon sehe, dass dieses Aufschlagen der Bibel nicht unbedingt das ist, was wir mit der Bibel tun sollten, sondern sie vielleicht lieber aufrollen sollten, uns vor sie setzen, statt unsere Gedanken in die Bibel hineinzuspalten. Da habe ich mir gedacht, ist es so, geht es um Scheidung? Geht es darum, Seele und Geist voneinander zu scheiden, zu trennen oder Mark und Bein? Und dann habe ich noch einmal genau durchgelesen. Und da habe ich gelesen, es heißt dann nur, es durchdringt Seele und Geist, Mark und Bein. Es reißt sie nicht auseinander. Es lässt sie wie das Computertomogramm zusammen. Und das Computertomogramm trennt auch nicht gleich jeden Virus oder jeden Tumor heraus, sondern es zeigt, was da ist. Und ich glaube, dass das ein Gedanke ist, den wir uns sowohl für den Schabbat als auch für die Hoffnung zur Grundlage nehmen können. Gott ist nicht das zweischneidige Schwert. Das zweischneidige Schwert ist ein Bild. Gott ist aber mehr. Er ist mehr als unsere Fähigkeiten und als unsere Instrumente und er durchdringt, ohne zu zertrennen. Er durchdringt Seele und Geist und erkennt beides. Durchdringt Mark und Bein und erkennt beides. Und er kennt die Gedanken und Einstellungen des Herzens und er erkennt sie, aber er reißt sie nicht auseinander, sondern er macht uns ganz. Im Griechischen steht da das Wort Merismos. Und Merismos heißt, dass es zwei Dinge gibt, die aber doch zusammengehören. Sie werden betrachtet, jeweils in ihrem eigenen Wert, aber sie werden nicht auseinandergerissen und das eine wirft man weg und das andere erhält man oder wie auch immer, sondern das Durchdringen, das lässt uns ganz. Und ich denke, das ist doch das, was wir hoffen, nämlich ganz zu sein. Das ist auch das, was die Bibel hofft, nämlich ganz zu sein, wenn am Ende der Zeiten ein gemeinsames Festmahl aller angekündigt wird. ganz zu sein, das ist die Hoffnung auch des Schabbats. Nämlich, ich bin nicht bestimmt von all den Dingen, die an mir zerren, nicht von einem Zeitplan, sondern ich kann ganz einfach ich als Mensch sein. Ruhe, das ist der Zustand, der keinen anderen Zweck hat, als menschlich zu sein. Und das, was Gott mit uns tut und was Gott mit uns will, ist nichts anderes, als dass wir die Menschen sind, die er geschaffen hat. Und sein Friede, der größer ist als alles das, was wir begreifen können, bewahre uns in ihm. Amen.